SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer und mit Musik aus London.
How do we have to do this again? I tell you how I'm feeling. Then you like a cryptomaniac. We'll try and connect the dots and the facts. How do we have to be here? It's these hotels that just can't relax. The more I bend, the worse that I snap. Feel like a goddamn maniac. Are you sure you wanna do this now? Cause I mean it when I say that.
Musik von Jade Bird aus London. Im Frühjahr ist ihr gleichnamiges Debütalbum erschienen und die 22-Jährige ist im September auch sehr erfolgreich beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden aufgetreten. Wir besuchen heute einen Buchladen in London. Die Inhaberin vertreibt dort ausschließlich seltene Bücher von Frauen. Außerdem geht es um das diabolische Treiben an einer Berliner Schauspielschule. Der Gott der Stadt heißt der neue Roman von Christiane Neudecker, unser Buch der Woche. Und es geht um Schleim. Keiner mag ihn, aber jeder braucht ihn. Susanne Wedlich hat ein faszinierendes Loblied auf den Schleim geschrieben. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Den Einfluss der Literatur aufs Leben sollte man nicht unterschätzen. Christiane Neudecker treibt das in ihrem Roman Der Gott der Stadt sogar auf die Spitze. Kann Literatur ansteckend sein? Kann man sich an ihr sogar den Tod holen? Ein Faustfragment des Dichters Georg Heim steht im Mittelpunkt. Die Neuankömmlinge einer Berliner Schauspielschule sollen das Stück zur Aufführung bringen. Aber sie verstricken sich immer tiefer in diesen rätselhaften Text, der schließlich auf teuflische Weise auf ihr Leben übergreift. Christiane Neudecker, geboren 1974, hat bereits eine Reihe von Romanen und Kurzgeschichten veröffentlicht, die immer wieder ums Unheimliche kreisen. Sie selbst hat an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert und diese Erfahrungen hat sie auch in ihren packenden Roman einfließen lassen. Der Gott der Stadt ist unser SWR2-Buch der Woche. Carsten Otte stellt es vor.
Diese Schriftstellerin ist eine Sprachhexe. Christiane Neudecker lockt ihr Publikum gerne in ein geheimnisvolles Erzählhäuschen, in dem freilich nicht geknuspert werden darf, sondern alles, was mit heiligem Ernst eingeführt wurde, schließlich im literarischen Höllenofen landet. Der Romantitel Der Gott der Stadt bezieht sich auf ein gleichnamiges Gedicht von Georg Heim, den legendären Düsterpoeten, der im Januar 1912 mit 24 Jahren beim Schlittschuhlaufen ins Eis der Havel einbrach und der nach seinem frühen Tod ein schmales, aber gleichwohl bedeutendes Werk mit expressionistischer Lyrik, unfertigen Dramen und Novellen hinterließ. Bei Heim ist der Gott der Stadt ein blutrünstiger Baal, der sich am urbanen Korribantentanz ergötzt, an den orgiastischen Ritualen jener Dämonen, die nach antiker Vorstellung die Göttermutter Kybele begleiten.
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagen schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren.
Von Irrungen und Wirrungen sehr unterschiedlicher Art erzählt auch Neudeckers Roman, in dem die Götter immer auch ihre teuflischen Seiten zeigen. Der berühmte Regisseur und Theatergott Corbinian Brandner übernimmt jedenfalls 1995 an der Ostberliner Hochschule für Schauspielkunst Erwin Piscator einen neuen Regiejahrgang. Katharina, Tadeusz, Schwarz, François und Nele haben die 5 begehrten Plätze ergattert und gleich zu Beginn des Studiums müssen sie sich beweisen. Brandner hat eine Prüfung angesetzt, die wie ein lustiges Studienspiel anmutet und sich als bitterböser Theaterernst entpuppt. Aus einem rätselhaften Faustfragment Georg Heims soll eine vorzeigbare Inszenierung entstehen, die pünktlich zum Todestag des Dichters auf einer universitären Probebühne aufgeführt werden soll. Brandner, ganz Schauspiel-Satan, schwört die eingeschüchterte Studientruppe im seltsam weihevollen Ton ein.
Sie werden sich auf ein Abenteuer begeben, auf die Spuren eines genialen Künstlers. Sie werden seine Zerrissenheit spüren, seine Qualen, sein Genie. Sie werden seinen Dämonen begegnen und ihren eigenen.
Die eigenen Dämonen lernen die 5 Regieleien schon allein deshalb kennen, weil Brandner jedem Zögling unterschiedliche Bruchstücke des Fragments zuteilt, die zunächst in Eigenregie analysiert und interpretiert, dann aber zusammen mit den Kommilitonen für die Bühne erarbeitet werden müssen. Neid beherrscht das Team, das keines ist. Welche Recherchen, fragen sich die überengagierten Studienanfänger, müssen geteilt, welche Informationen besser für sich behalten werden, um beim großen Schauspielmeister zu punkten? Das alte Faustthema ist viel näher, als die Ich-Erzählerin Katharina zunächst glauben mag. Welchen Preis ist sie bereit zu zahlen? Muss sie sich mit dem Teufel einlassen, gar selbst einer werden, um den angebeteten Professor zu überzeugen? Oder sollte sie besser gegen die in ihrer Männermacht zu herablassenden Professorengarde rebellieren, wie es Schwarz tut, der offenbar ganz eigene Pläne verfolgt?
Was keiner hier weiß, Theater ödet ihn an. Manchmal geht ihm darauf einer ab, dass die das nicht gerafft haben. Die ganzen Profs und Dozenten mit ihrer scheißbornierten Prüfungskommission, die sich so viel einbilden, auf ihre Tests und ihr ach so erlesene Auswahl und ihre Zeremonien, das ganze Blablabla.
So wenig er mit dem Prüfungsstress zu tun haben will, ganz ausnehmen kann sich auch Schwarz nicht vom Konkurrenzkampf, der alle zu Bühnenfiguren macht, die ihre Stärken und Schwächen im Scheinwerferlicht nur schlecht verbergen können. Neudecker leuchtet ihre so widersprüchlichen und gerade deshalb sympathischen Helden in jeweils eigenen Kapiteln aus, die in personaler Erzählperspektive gehalten sind. Ein probates Mittel, um nicht nur die Glaubwürdigkeit Katharinas, also die der zentralen Erzählstimme, zu erschüttern, sondern auch die Ängste und Neurosen, vor allem aber die Missgunst untereinander darzustellen. Dermaßen schwer lastet der psychische Druck auf den 5, dass der Sensibelste nur im Tod einen Ausweg zu finden scheint. Ist der spektakuläre Suizid womöglich der letzte Versuch eines verzweifelten Schülers, dem morbiden Heimfragment gerecht zu werden? Oder handelt es sich schlichtweg um einen teuflischen Racheakt gegenüber der Prüfungskommission, die nun am medialen Pranger steht?
Selbstmord an der Schauspielschule. Professor treibt Schüler in den Tod. Psychoterror an Horrorschule.
Die Schlagzeilen verfehlen ihre Wirkung nicht, zumal bald herauskommt, dass der Theatergott zu DDR-Zeiten einen Pakt mit dem Stasi-Teufel eingegangen ist, um die eigene Karriere voranzutreiben. Der sprachliche Clou dieses Romans, der die Untiefen der Literatur genauso wie die des Lebens auslotet, aber besteht vor allem darin, dass die Autorin Lyrik, Prosa und Drama miteinander verbindet, dass sie die literarischen Gattungen in ein produktives Verhältnis setzt, ohne ihre Eigenständigkeiten zu schleifen. Neudecker nimmt das narrative Moment der expressionistischen Lyrik ernst und erzählt mit dem rauschhaften Treiben der Theaterschüler im nasskalten Nachwende-Berlin tatsächlich eine Art Korribantentanz. Die Autorin, die selbst an einer Berliner Schauspieluni studiert hat, weiß auch, dass sich nicht aus jedem Fragment eines genialen Dichters ein gutes Theaterstück inszenieren lässt. Wenn nämlich der größte Sprachkünstler zwischendurch mal etwas aufs Papier kritzelt, das die Nachwelt besser nicht überbewerten sollte. Neudeckers wohldurchdachte Prosa-Poesie verknüpft die unterschiedlichen Sprach- und Motivebenen kunstvoll miteinander, ohne mit dem literarischen Geflecht anzugeben. Vielmehr ist bei der Lektüre das Lachen einer herrlich durchtriebenen Schriftstellerin zu hören, die in ihrem literarischen Hexenofen einige Gewissheiten in Flammen aufgehen lässt. Insofern ist sie mit dem Dichter Georg Heym durchaus seelenverwandt, der in seinem Gedicht Gott der Stadt schließlich ein Meer von Feuer durch die Straßen jagt.
Carsten Otte über Der Gott der Stadt von Christiane Neudecker, erschienen bei Luchterhand. Mehr zu unserem SWR2-Buch der Woche gibt es online unter swr2.de.
We stayed in number 4 Ferdinand Street. We spent 5 talking about our lives, but we talked like that about 1,000 times, and I'm bored of all that. You used to tell me that love is a lottery, and you bet your numbers and you're betting on me. You used to say that love is a game, but you bet your numbers and you're betting on me. I tell you about a guy that no, he's 30. How messed up is that? Well, forget it. He says I'm a jealous man and I don't wanna talk about that.
So, und jetzt wird es ein bisschen glitschig und glibberig hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Es geht nämlich um Schleim. In dieser Jahreszeit wieder ein verlässlicher Begleiter für uns, auf den wir allerdings am liebsten verzichten würden. Denn Schleim hat ein großes Imageproblem. Wir finden ihn fies und eklig. Von unserem Horror vor Schleim lebt die Filmindustrie seit Jahrzehnten ziemlich gut. Man muss sich nur an den Klassiker Ghostbusters erinnern, wo es den Geisterjäger Bill Murray erwischt.
Es sieht mich an.
Eine hässliche kleine Kartoffel, was?
Ich glaube, es kann dich hören, Ray.
Beweg dich bloß nicht. Es wird dir nichts tun. Bankman, was ist passiert? Bist du okay?
Er schleimte mich voll.
Bill Murray eingeschleimt in Ghostbusters. Monster wie Menschen sondern ihn ab, aber keinem gefällt er wirklich, der Schleim. Dabei ist er eigentlich überlebenswichtig für uns und für die Umwelt. Die Biologin Susanne Wedlich hat jetzt eine wunderbare, unterhaltsame und kenntnisreiche Verteidigung des Schleims geschrieben. Das Buch vom Schleim, erschienen bei Mattes und Seitz, das besticht schon durch sein neongrün und silber schillerndes Cover. Und es ist eine fantastische Reise in die Natur und Naturgeschichte, aber auch in die Literatur und Popkultur. Denn dort überall begegnet er uns, der Schleim. Herzlich willkommen, Susanne Wedlich.
Guten Tag, Frau Höfer.
Wie kommt man dazu, ein ganzes Buch über Schleim zu schreiben? Ein Thema, bei dem die meisten sicher eher so wegdrehen und sagen, uah.
Das Thema hat mich gefunden, eigentlich vor langer, langer Zeit. Ich habe, ich weiß nicht, vor 18, 19 Jahren einen Artikel gelesen. Da ging es um Schneckenschleim und wie faszinierend komplex der ist, welche Botschaften da versteckt sind, dass die Tiere eigentlich kommunizieren über den Schleim. Und das hat mich einmal so ein bisschen bei der Biologen-Ehre gepackt, weil ich noch nie über Schleim nachgedacht hatte, keine Ahnung hatte, worum es sich handelt. Und ich hätte Schleim wahrscheinlich auch gar nicht als ein konkretes Material aufgefasst. Das heißt, ich wollte mich da selbst für mich so ein bisschen mehr informieren. Und natürlich war da auch so der journalistische Reflex dabei zu sagen, wenn es einen spannenden Schleim gibt bei den Schnecken, dann gibt es wahrscheinlich woanders auch noch welche. Vielleicht kann ich da irgendwann mal ein Buch schreiben.
Erwachsene finden Schleim schlimm, eklig. Bei Kindern ist das ja anders. Ich habe eine 3-jährige Tochter, der kann ich keine größere Freude machen, als der aus dem Spielzeugladen diesen grünen oder pinken Schleim mitzubringen. Warum sind Kinder davon so fasziniert, während wir ja eher sagen,
Das hat einmal tatsächlich eine biologische Grundlage. Das hat mit Ekel zu tun, diese Emotion. Wir kommen auf die Welt eigentlich nur mit der Fähigkeit, uns ekeln zu können. Und müssen dann aber in den ersten Jahren als Kinder lernen, wovor konkret wir uns jetzt ekeln sollen. Was natürlich auch sinnvoll ist, Ekel soll uns vor Mikroben, vor Infektionen bewahren. Und die Gefahren können sich natürlich ändern. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, dass man dann passend zur eigenen Situation über die Umwelt erst beigebracht bekommt, eigentlich, was jetzt da eklig ist. Das heißt, in dem Alter mit 3 Jahren ist der Schleim einfach nur toll. Und dann kommt natürlich die andere Komponente dazu, dieses Tabu. Wenn Sie als Mutter dann so schön angewidert reagieren bei dem Schleim, macht es einfach doppelt so viel Spaß.
Und von unserem Ekel vor Schleim profitiert ja, wie gesagt, die Filmindustrie, die Popkultur überhaupt. Moderne Monster kommen nur selten ohne Schleim aus, heißt es so schön in Ihrem Buch. Warum eignet sich Schleim so gut als Schmiermittel sozusagen für Horroreffekte?
Ja, wir erkennen ihn natürlich sofort. Also wir können ihn sehen, wenn er da so trieft, wenn er so glitscht. Und man weiß dann sofort, es muss eigentlich auf die eine oder andere Weise ein Bösewicht sein. Und Sie haben es ja schon angespielt, die Ghostbusters in den 80er Jahren kam da eine Wahnsinnsschleimwelle, auch das Alien hat natürlich gesabbert. Und aber auch früher schon, also der Blob war wahrscheinlich so der erste große Alienschleim, der kam. Und er war auch wahrscheinlich nicht durch Zufall rot, sondern der sollte in dem Fall natürlich vor dem Kommunismus warnen. Diese Idee, die einen da infizieren kann, also der Schleim ist so flexibel. Wir reagieren immer drauf, wir reagieren emotional drauf. Und eigentlich jede Angst, die gerade vorherrscht, lässt sich dann wunderbar auch auf der Leinwand über den Schleim ausdrücken.
Es war der Amerikaner H.P. Lovecraft, der ganz neue Maßstäbe in Sachen Schleim in der Literatur setzte. Das schreiben Sie auch. Was für Wesen hat Lovecraft erschaffen?
Also bei ihm gibt's tatsächlich auch Bösewichte, die nur aus Schleim bestehen. Ganz eigenartige Wesen, zum Beispiel die Shoggoth, die Schogoten, schwarzer, schillernder Schleim, die Augen treiben auf dieser Oberfläche, die sind gigantisch groß und verfolgen dann natürlich die Helden der Geschichte. Und sie haben eine Fähigkeit, die wir natürlich auch von den Horrorfilmen zum Teil kennen, dass sie dann Gestalt annehmen können, dass sie Gliedmaßen ausformen können. Das scheint dann doch irgendwie so eine Urangst zu sein, dass man einfach nicht reinschauen kann, nicht sehen kann, was steckt da unter der Oberfläche. Vielleicht denke ich, ich habe meinen Teamkollegen vor mir und dabei ist der schon infiziert oder es ist eben nur ein Schleim. Das kommt immer wieder und der Lovecraft hat es dann mit diesen ganzen gallertigen, schleimigen Wesen schon ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Nun haben wir alle Schleim in uns, wir brauchen Schleim, aber es ist gut versteckt sozusagen unter der Hautoberfläche der Glatten. Ist Schleim vielleicht auch was, das uns tatsächlich an die eigene Kreatürlichkeit erinnert und das wir deshalb auch immer gern verdrängen?
Ja, sehr. Die meisten kennen natürlich wahrscheinlich den einen Schleim, der eben wie jetzt mit der Schnupfennase macht sich dann bemerkbar. Der bedeckt die Schleimhäute im Inneren, aber wir haben tatsächlich mehrere Schleimsysteme, würde ich es mal nennen. Eins davon heißt extrazelluläre Matrix, da hört man den Schleim im Namen nicht, ist aber von der Grundsubstanz her sehr ähnlich. Die hält uns zusammen, also die hat neben vielen anderen sehr wichtigen Aufgaben auch die Funktion, uns eigentlich diese dreidimensionale Gestalt zu geben. Taucht normal nicht auf, die anderen Schleime auch nicht. Wenn wir Schleim wahrnehmen, ist es natürlich dann, wenn unser, ich sag mal, Tierkörper sich bemerkbar macht mit den vermeintlich niederen Trieben. Beim Sex kann er ja vielleicht mal ganz gelegen kommen. Danach ist es dann vielleicht auch wieder ein bisschen peinlich. Krankheit und alles, was natürlich mit Tod, Fäulnis, Verrotten zu tun hat, das kann dann schon auch schleimig werden.
Rein physikalisch betrachtet, worum handelt es sich bei Schleim?
Schleim an sich ist nicht definiert, also eigentlich kein festgelegter Begriff, aber Schleime sind eigentlich Hydrogele. Der Name lässt es ja auch erahnen. Mhm. Es ist eigentlich wahnsinnig viel Wasser, weit über 90%, meistens bis zu 99%. Und dieses Wasser wird festgehalten durch ein dreidimensionales Gerüst aus Molekülen. Und aus dieser Zusammensetzung, aus diesem Aufbau ergeben sich dann eben auch bestimmte Funktionen, die wir auch kennen. Also man muss nur die Schnecken sich anschauen. Schleim ist ein tolles Gleitmittel. Schleim ist auch ein toller Klebstoff. Und vor allem eben wie zum Beispiel bei unseren Schleimhäuten eine unheimlich vielseitige Schleimbarriere, die Multitasking beherrscht, die uns die Erreger vom Leib hält, die aber auch zum Beispiel im Darm die Nährstoffe gleichzeitig durchlässt und viele andere Aufgaben erfüllt.
Also der Schleim hat viele sehr wichtige und sehr gute Seiten. Für unsere Gesundheit ist er eigentlich überlebenswichtig, oder?
Ja, ohne Schleim könnten wir nicht überleben, keine Frage.
Sie haben schon gesagt, am Anfang stand der Schneckenschleim. Schnecken kommen natürlich auch ausführlich in Ihrem Buch vor. Echte Schleimprofis. Und um mal einen Eindruck von dem wirklich sehr schönen und humorvollen Sound in Ihrem Buch zu bekommen, würde ich Sie bitten, eine kurze Stelle über die Schnecken zu lesen, Seite 67.
An der Stelle geht es eben darum, wie die Schnecken kommunizieren. Es gibt Forschung, die bei bestimmten Strandschneckenarten stattgefunden hat, aber andere machen das auch. Auch Raubschnecken können Schleimspuren lesen. Und zwar heißt es dann, die Männchen mancher Strandschneckenarten erkennen potenzielle Partnerinnen anhand der Schleimspuren, die sie wie ausführliche Kontaktanzeigen zu lesen wissen. Die Spezies, das Geschlecht, die Kriechrichtung und sogar die Attraktivität des Weibchens stehen hier in Schleim geschrieben. Besonders beliebt sind übrigens wohlgenährte Damen mit breiter Spur ohne Parasitenbefall. Ob sich die Männchen sonst ekeln? Das Inserat per Schleim hilft Schnecken, die sich selten zufällig treffen, und von Speed-Dating nicht einmal träumen können.
Also bei den Schnecken gilt ohne Schleim kein Date.
Ja, richtig.
Die große Autorin Patricia Highsmith war auch ein großer Schneckenfan, die man bei ihnen lernen kann. Sie war ja sehr fasziniert von diesen schleimigen Tieren. Die hat die sogar spazieren getragen, glaube ich, in ihrer Handtasche.
Ja, nicht nur in der Handtasche. Die Handtasche ist die harmlose Version. Sie hat tatsächlich angefangen, sich für die Schnecken zu interessieren, weil sie einmal dieses sehr aufwendige Paarungsritual beobachtet hat, hat dann die zwei Tiere mit heimgenommen und sich dann, glaube ich, am Ende Hunderte gehalten davon. Soll dann auf eine Cocktailparty in London einmal einen großen Salatkopf mit vielen, vielen Schnecken in der Handtasche als gute Gesellschaft mitgebracht haben. Sie war ja nicht so ganz menschenfreundlich. Hat dann tatsächlich aber auch beim Umzug nach Frankreich, als sie die Schnecken nicht offiziell einführen durfte, die in mehreren Trips reingeschmuggelt und zwar immer eine Handvoll von den Tieren unter ihrem Busen versteckt.
Da muss man sie wirklich mögen.
Ja.
Es geht in Ihrem Buch auch um die Bedeutung von Schleim für unsere Umwelt, gerade auch vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Schleim ist auch unverzichtbar eigentlich in der Natur. Sie nennen ihn ja unter anderem den Kitt verschiedener Lebensräume.
Ja, das stimmt. Das war für mich tatsächlich auch der überraschendste Aspekt, auf den ich dann gestoßen bin im Laufe der Recherche, dass Schleim tatsächlich eine unglaublich wichtige Rolle in der Umwelt spielt, in Habitaten, wo man es nicht vermuten würde, in der Wüste zum Beispiel, in Trockengebieten. Da kann man ihn eben nicht sehen, aber es gibt auch eine dünne Schleimschicht, wie eine dünne Haut auf den Ozeanen. Und die Forschung fängt eigentlich gerade erst an, das aufzuarbeiten. Und jetzt ist natürlich der Druck umso größer, weil man sich vorstellt, die Ozeane bedecken 2/3 der Erdoberfläche. Da liegt diese dünne Schleimschicht drauf. Jeder Austausch, ob der Sauerstoff aus dem Meer in die Atmosphäre geht oder ob das Meer das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, alles muss über diese Haut passieren. Und wenn die sich jetzt ein bisschen verändert, weil das sind Mikroben, die machen diesen Schleim vor allem, die mögen es vielleicht, wenn es dann wärmer ist, machen mehr davon, dann wird die dicker. Dann kann man sich natürlich auch ausrechnen oder kann man vermuten, dass dann auch dieser Austausch sich verändert und auf diese gewaltige Fläche sind die Folgen eigentlich noch nicht abzuschätzen.
Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zum Schleim während der Arbeit an diesem Buch eventuell geändert? Bringen Sie dem Schleim jetzt mehr Sympathie entgegen als vorher?
Oh, viel mehr. Ich ekle mich tatsächlich immer noch. Natürlich, klar, das soll auch so bleiben. Also Schleim ist als Mikrobenfänger in unserem Körper, in anderen Organismen natürlich tatsächlich potenziell gefährlich. Also man sollte immer noch Abstand halten, wenn Leute niesen und schnupfen. Aber wenn man dann diesen Ekelbereich mal beiseite schiebt und sich ihn als Material anschaut, als Hydrogel, das eben in der Umwelt so wichtig ist, das bei uns im Körper so wichtig ist, dann muss ich sagen, dann steigt die Wertschätzung schon gewaltig an.
Vielen Dank, Susanne Wedlich. Das Buch vom Schleim heißt Ihr schleimgrünes und wirklich faszinierendes Buch, erschienen bei Mattes und Seitz.
Vielen Dank.
Time goes slowly, walking through the city, like the reckoning, I'm alone here. And all this noise, static from the TVs and the telephone poles, that won't connect you to me. Does anybody know that I'm at you waiting? Does anybody know I still call for you? Does anybody know there's a soul? Does anybody know you like I do? I didn't think so.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin mit Musik von Jade Bird aus London. Auf der Jagd nach guten Stoffen hat sich Netflix die Verfilmungsrechte eines komplexen Polit-Thrillers gesichert. Im kommenden Jahr soll The Last Thing He Wanted, das Letzte, was er wollte, in die Kinos kommen. In den Hauptrollen Anne Hathaway, Ben Affleck und Willem Dafoe. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman der amerikanischen Journalistin und Autorin Joan Didion, die sonst eher bekannt ist für autobiografisch inspirierte Bücher wie »Das Jahr des magischen Denkens« und »Blaue Stunden«. Das Letzte, was er wollte, der Thriller, in den Joan Didion ihre Erfahrungen als politische Journalistin in Washington einfließen ließ, erschien in den USA schon 1996. Jetzt gibt es auch die deutsche Übersetzung. Claudia Fuchs hat sie gelesen.
Politthriller werden meist von Männern geschrieben.
Joan Didion, politische Journalistin, Essayistin und Drehbuchautorin, hat sich um solche Genrezuschreibungen noch nie gekümmert. Die inzwischen 85-jährige amerikanische Autorin veröffentlichte vor über 20 Jahren ihren Roman »Das Letzte, was er wollte«, der auf der Iran-Contra-Affäre basiert und im Jahr 1984 spielt. Von der US-Regierung wurden damals Einnahmen aus geheimen Waffenverkäufen an den Iran, an die rechtsgerichtete Guerilla-Bewegung der Contras in Nicaragua weitergeleitet, um sie im Krieg gegen die sandinistische Regierung zu unterstützen. Kein leichter Stoff, auf den Didion sich hier einlässt. Erzählt wird die Geschichte der Amerikanerin Elena McMahon, Tochter eines Waffenhändlers. Obwohl Elena ihren Vater wegen seiner illegalen Geschäfte von Jugend an verachtete, springt sie für ihn ein, als er, alt und krank, einen vermeintlichen Millionendeal nicht mehr selbst abwickeln kann. Elena soll die Übergabe der Lieferung in Zentralamerika begleiten und das Geld entgegennehmen. Welche Fallstricke mit diesem scheinbar leichten Job verbunden sind, ahnt die frühere Zeitungsreporterin nicht, die ihre Stelle gekündigt hat, um sich um ihren Vater zu kümmern. Nachdem die Geldübergabe scheitert, bewegt Elena sich tastend auf vermintem Gelände und strandet in dubiosen Hotels auf einer Karibikinsel. Die Zusammenhänge des komplizierten Komplotts, das sich hinter den Waffenlieferungen verbirgt, sind für die Protagonistin ebenso schwer zu entschlüsseln wie für den Leser. Elena hat in ihrem Leben mehrfach Rollen und Identitäten gewechselt. Ein Grund könnte im uramerikanischen Mythos des immer neuen Anfangs liegen. Vor ihrer Zeitungskarriere war sie mit einem Ölmagnaten in Malibu verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat.
Sie hatte das alles hinter sich gelassen. So wie sie das Haus am Pacific Coast Highway hinter sich gelassen hatte. Gekachelte Böden, weiße Wände, Sonntagslunch zum Tennis. Männer mit gleichmäßiger Bräune und frisch manikürten Händen. Frauen mit mörderischen Aufschlägen und gegen Zellulitis und Schwangerschaftsstreifen gestellten Körpern. Immer ein oder zwei oder drei Film- und Fernsehgrößen mit von der Partie. Oft auch ein frisch aus dem Tenniszirkus ausgestiegener Spieler.
Die Stärke des Romans liegt in der atmosphärisch dichten Beschreibung der Schauplätze und den fein abgestimmten Sprachebenen, mit denen die Autorin ihre Figuren in unterschiedlichen sozialen Milieus verankert. Das Lebensgefühl in den großzügigen Häusern am Pacific Coast Highway kennt Joan Didion aus eigener Erfahrung, weil sie hier mit ihrer Familie wohnte und Partys feierte. Als langjährige politische Journalistin sind ihr aber auch das Treibhausklima am Regierungssitz in Washington und die verklausulierte Politsprache mit ihren weitschweifigen rhetorischen Wendungen vertraut. Die komplexe Geschichte des Romans wird aus der Perspektive einer Journalistin erzählt, die bei ihren Recherchen die Leser mit einbezieht, indem sie diese direkt anspricht. Die namenlose Journalistin schreibt an einem Porträt des Sonderbotschafters Treat Morrison, der von der US-Regierung auf die Karibikinsel geschickt wurde, wo sich Elena unter falschem Namen aufhielt. Was Morrison genau an seinen wechselnden Einsatzorten tut, kann man nur mühsam dechiffrieren.
Gewisse Leute in Washington haben vielleicht gewisse vorrangige Interessen, die sie von mir angesprochen wissen wollen. Und das wäre dann also meine Weisung, erklärte er mir einmal zu diesem Thema, und zwar in dem Ton, in dem man einem Kind erklären würde, wie es im Büro zugeht. Üblicherweise gibt es dann aber den einen oder anderen Gesichtspunkt, den sie nicht kennen oder für nachrangig halten. Und vielleicht würde ich den dann auch anzusprechen versuchen.
Mit ihrem Hintergrundwissen gewährt Joan Didion erschreckende und entlarvende Einblicke in die US-Administration und deren Regeln. Ihre Ich-Erzählerin macht den Leser zum Zeugen ihres Arbeits- und Schreibprozesses. Bei Recherchen, Interviews und dem Feilen an einzelnen Formulierungen kann der Leser der Erzählerin über die Schulter schauen, während ein Text entsteht. Dass dieser Roman von 1996 jetzt auf Deutsch erscheint, mag mit der Verfilmung des Buches zusammenhängen. Die unerwartete Aktualität des fiktiven amerikanischen Intrigenspiels liegt an der strauchelnden Trump-Regierung, die ein bisher ungeahntes Ausmaß an Korruption und Realitätsflucht offenbart. Die Stilmittel der Wiederholung, rhetorischen Frage und Paraphrasierung geben dem Roman den typischen Didion-Rhythmus, den man aus ihren Sachbüchern kennt.
Hier hört man das Ticken der amerikanischen Politmaschine als einen bedrohlichen Dauersound im Hintergrund, während man auf den finalen Fangschuss wartet, der die Hauptfigur zu Fall bringen wird.
Die Lieferungen waren nur der Käse in der Mausefalle gewesen. Sie hatte die Falle zuschnappen lassen und ihr Vater war tot. Und jetzt war sie dafür vorgesehen, das zu tun, was auch immer ihr Vater hätte tun sollen. Jemand hatte sie platziert. Jemand hatte sie ins Scheinwerferlicht gestellt. Hatte sie im Visier. Hatte sie im Fadenkreuz. Sie wusste nur nicht, wer das war.
Wie in jedem Polit-Thriller löst sich das Rätsel plötzlich und unerwartet. Das Spannungspotenzial ist in Didiens Roman dennoch begrenzt, weil der Wechsel aus Vor- und Rückblenden sowie die verwickelten Handlungsstränge das inhaltliche Verständnis erschweren. Dennoch kann man das Buch mit Gewinn lesen, weil die Abgründe des politischen Geschäfts stilistisch ausgezeichnet geschildert werden. Dass Joan Didion eine bessere Journalistin als Schriftstellerin ist, sollte allerdings auch nicht verschwiegen werden.
Das Letzte, was er wollte, heißt der Roman von Joan Didion, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Sabine Hedinger, erschienen bei Ullstein. Claudia Fuchs hat ihn vorgestellt.
Nothing like the hues framed by the sun, like the colors in you. They can hurt someone. Shall I leave you alone? Is that what you want? These streets go on forever. I could hold them in heaven. Does anybody know?
Anzahl der männlichen Literaturnobelpreisträger bisher 100. Anzahl der weiblichen 16. Frauen spielen im Literaturbetrieb immer noch eine viel unbedeutendere Rolle als Männer, obwohl sie den weitaus größeren Teil unter den Lesern ausmachen, wenn es um Belletristik geht. Für Frauen ist es selbstverständlich, Bücher von männlichen Autoren zu lesen, männliche Perspektiven einzunehmen. Umgekehrt ist das viel seltener der Fall. The Second Shelf, also etwa die zweite Reihe, so nennt die Londoner Buchhändlerin Alison Devers ironisch ihren kleinen Londoner Buchladen, in dem es allerdings auch in der ersten Reihe ausschließlich Bücher von Frauen gibt. Devers ging es mächtig gegen den Strich, dass seltene Bücher weiblicher Autoren in Antiquariaten und auf Messen zu Billigpreisen verramscht wurden, während die männlichen Kollegen Höchstpreise erzielten. Bei Alison Devers sollen die Frauen jetzt zu Ehren kommen. Unsere ARD-London-Korrespondentin Imke Köhler hat sie in ihrem Londoner Laden getroffen.
Es hat den Charme eines kleinen Wohnzimmers. Teppiche, bunte Tapeten, alte Bilder an der Wand. Im hinteren Teil des Raums steht ein Sofa, die Bücherregale reichen bis unter die Decke. Rosie, die selbst als Autorin arbeitet, gehört zu den Kundinnen hier.
I come here to find presents for close friends or family members.
Ich komme hierher, um Geschenke für enge Freunde zu finden oder für Familienmitglieder. Und ich finde immer was Interessantes. Ich liebe alte Bücher. Ich habe viele Erinnerungen an Autorinnen, deren Werke man nicht mehr sieht. Und die findet man in Alisons Buchladen. Und das ist toll.
Alison Devers feiert an diesem Abend gerade das einjährige Bestehen ihres Ladens. Die studierte Literaturwissenschaftlerin hat sich auf Werke von Frauen spezialisiert. Den Impuls dafür bekam sie auf einer Messe für seltene Bücher.
When I looked around the fair, I saw that like 85%
Als ich mich auf der Messe umgeschaut habe, habe ich festgestellt, dass 85% der Werke von Männern kamen und die meisten Käufer waren auch Männer. Und da ist mir etwas klar geworden. Wenn von Händlern und Auktionshäusern fast nur Bücher von Männern wertgeschätzt werden, dann heißt das, dass es keinen Markt für Bücher von Frauen gibt und dass unser Wert geringer ist.
Das ziehe dann weitere Kreise, sagt Allison, in Universitäten, Archive und Bibliotheken hin. Nein, denn wenn Bücher von Frauen diesen Instituten gar nicht angeboten würden, würden sie auch nicht gekauft, nicht im Rahmen spezieller Sammlungen gezeigt und so weiter. Da kam bei ihr der Gedanke auf, dagegen anzugehen, unter anderem mit ihrem Buchladen, der The Second Shelf heißt, das zweite Regal. Den Namen hat sie bewusst gewählt, erzählt Allison.
The Second Shelf refers to a title of an essay.
Second Shelf bezieht sich auf den Titel eines Essays von der amerikanischen Romanautorin Meg Wolitzer. Und die hat sich damit auf die Tatsache bezogen, dass die Bücher von Autorinnen in die hinteren Regale verbannt und vergessen werden. Sie hat auch über ihre eigene Erfahrung geschrieben, dass sie nicht das Gefühl hat, so ernst genommen zu werden wie ihre männlichen Kollegen, obwohl ihre Bücher gefeiert werden. Außerdem nimmt The Second Shelf Bezug auf The Second Sex von Simone de Beauvoir.
It's also a reference to obviously The Second Sex by Simone de Beauvoir.
The Second Shelf steht damit für Allisons Philosophie, Büchern von Frauen Wertschätzung entgegenzubringen, sie sichtbar und zugänglich zu machen. Allison gräbt dafür Werke aus, die längst in Vergessenheit geraten sind oder nie den Erfolg hatten, den sie verdient gehabt hätten, weil die Bücher zensiert und verboten wurden. Wie im Fall der schwarzen Südafrikanerin Miriam Tlali.
One writer that I've been really happy to have in the shop, and we've sold probably 30 or 40 copies of her first and second book, is Miriam Tlali.
Eine Autorin, bei der ich mich sehr freue, sie im Laden zu haben und von der ich wahrscheinlich 30 oder 40 Exemplare vom ersten und zweiten Buch verkauft habe, ist Miriam Tlali. Sie ist Südafrikanerin und sie war die erste schwarze Frau in Südafrika, die ein Buch veröffentlicht hat. 1974 war das unter dem Titel Muriel at Metropolitan. Und sie beschreibt darin, wie es als Schwarze ist, in einem Büro mit Weißen zu arbeiten. Das Buch wurde dann sofort verboten und kam erst 1985 wieder auf den Markt. Und in Südafrika ist es jetzt vergriffen.
And it's out of print now in South Africa.
Allison hatte dieses Buch einmal eher zufällig in einem Wohltätigkeitsladen gekauft und es im Bus nach Hause gelesen. Und sich dann gefragt, warum kenne ich den Namen dieser Autorin nicht?
I was reading it on the bus home and I thought, why don't I know her name? She should be well known.
Die sollte bekannt sein, findet Allison. Warum ein Buch in ihrem Laden steht, kann aber auch noch ganz andere Gründe haben. Im Regal ist auch Virginia Woolf zu finden, über die wohl niemand sagen würde, dass sie eine vergessene oder übersehene Schriftstellerin ist. Aber in diesem Fall hat Allison ein seltenes Exemplar ergattert, das Sammler interessieren könnte. Allison reckt sich und nimmt es von einem Bücherstapel herunter. Es ist derzeit ihr Lieblingsstück.
The first novel of Virginia Woolf, it's called The Voyage Out.
Es ist der erste Roman von Virginia Woolf, The Voyage Out. Und drinnen ist die Unterschrift der Eigentümerin zu sehen, Virginia Woolfs Schwester Vanessa Bell, die Malerin. Das Exemplar fiel auseinander und ich habe es restaurieren lassen. Das ist ein Buch, das ich sehr liebe. Es kostet 12.500 Pfund.
It's 12.500 pounds.
Allison findet, dass sie den besten Job der Welt hat. Sie lebt für ihren Traum, Autorinnen den Platz zu geben, der ihnen zusteht. Die gebürtige Amerikanerin ist das, was man im Englischen committed nennt. Sie ist mit vollem Einsatz dabei und der Einsatz ist hoch. Allison hat ihr Erspartes in diesen Buchladen gesteckt und ihre Arbeitstage sind lang.
It is really hard work. I am a tired bookseller.
Es ist wirklich harte Arbeit. Ich bin eine müde Buchhändlerin. Wenn ich nicht im Buchladen bin, arbeite ich als Autorin und andersherum. Oder ich kaufe Bücher ein. Ich habe gerade kein soziales Leben außerhalb meines Ladens, aber das ist in Ordnung.
Yeah, I don't have a social life outside the shop right now, but that's okay.
Mit der Arbeit als Autorin finanziert Allison ihr Leben, denn der Buchladen wirft nicht genug ab. Es reicht, um die Kosten zu decken, erzählt sie, aber für sie selbst bleibt nichts übrig. Allerdings liegt der Laden auch sehr versteckt in einem Hinterhof. Für ein Geschäft an der Straße sind die Mieten in London zu hoch. So aber ist The Second Shelf schwer zu finden. Laufkundschaft gibt es kaum. Deshalb will Allison als nächstes einen Online-Shop einrichten. Bisher macht sie per Katalog, E-Mail und Twitter auf ihr Sortiment aufmerksam. Aber von einem Online-Shop verspricht sie sich noch mehr Geschäft, auch international. Vielleicht würden dann auch die Selbstzweifel verschwinden, mit denen sie in den letzten Monaten zu kämpfen hatte.
It all felt like, what am I doing the whole time? Can I do this?
Das hat sich angefühlt wie, was mache ich hier eigentlich? Ich habe mich immer wieder gefragt, kann ich das? Viele spezialisierte Buchhändler studieren den Markt 10 Jahre lang, bevor sie sich selbstständig machen. Ich hatte nur den Rat von guten Mentoren und habe mir den Rest selbst beigebracht.
Teaching myself and daring to do it myself.
Immerhin hat sie es inzwischen geschafft, sich mit ihrem Laden 1 Jahr lang über Wasser zu halten. Zur Jubiläumsfeier ist auch Rins gekommen. Norman, auch er ein Kunde von Allison. Ein Mann Mitte 50, der sich für Gedichte und Essays interessiert. Er glaubt, dass Allisons Buchladen eine Zukunft hat.
Alle möglichen Kulturen sind heute eine Massenkultur. Es gibt in einem Land dasselbe wie im anderen. Aber es gibt auch Raum für Nischen. Und wenn man eine exzellente Nische hat, die sich von dem herleitet, woran man glaubt, dann wird das viele Leute anziehen. Und dies hier ist vielleicht das perfekte Beispiel für so ein Geschäft. Deshalb bin ich sicher, dass Allison damit großen Erfolg haben kann. Und das ist großartig für uns alle. And it's great for all
of us. Imke Köhler mit einem Besuch in der Londoner Buchhandlung The Second Shelf, die ausschließlich seltene Bücher von Frauen vertreibt. If I die, tell everyone that I'm not gone, I'm just watching, I'm just watching. If I die, don't put me in stars, I'm never that far away from you. Put me in words, not hallelujahs. Words come from the heart and they'll stay true. If I die, put me in a song. Tell everyone how in love I've been. Manche halten ihn für den größten Erzähler des Ruhrgebiets. Aber über den Geheimtipp-Status kam Wolfgang Welt nie wirklich hinaus. Seine Welt, das war Bochum. Dort spielen alle seine Romane wie Peggy Sue oder Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe. Wolfgang Welt hat schon Popliteratur geschrieben, bevor es überhaupt dieses Label gab. Und er hat autobiografische Wirklichkeitsliteratur geschrieben, lange bevor der Norweger Karl-Ove Knausgard damit nicht nur in Deutschland so populär wurde. Lakonisch und mit einem sehr eigenen Sound protokollierte Welt die Ereignisse seines Alltags. Es geht um Kneipenbesuche, um Sex, den er selten hat, aber an den er oft denkt, und um seine bipolare Störung. In den 80er Jahren ließ sich Welt psychiatrisch behandeln und konnte danach, wegen der Psychopharmaka, nur noch als Nachtpförtner am Bochumer Schauspielhaus seinen Lebensunterhalt verdienen. Mit Peter Handke verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Und Handke war es auch, der bei Surkamp ein gutes Wort für ihn einlegte, sodass Welts Bücher dort erscheinen konnten, dann auch gleich in einer Werkausgabe. Wolfgang Welt starb 2016 mit 63 Jahren. Frank Gosen, ein anderer der großen Ruhrgebietsautoren, hat jetzt ein Hörbuch mit Texten eingelesen, die an den Journalisten Wolfgang Welt erinnern. Denn das war er auch in seinen frühen Jahren. Einer der scharfzüngigsten Popkritiker im Land. Legendär zum Beispiel sein erster Satz nach einem Helen Schneider-Konzert: Sie haben 6 meiner Lieblingslieder ermordet. In der Sammlung Ich schrieb mich verrückt finden sich aber auch stillere, empfindsame Stücke über Begegnungen mit anderen Schriftstellern und ein Porträt seiner Mutter. Frank Gosen liest das angemessen lakonisch und mit dem notwendigen Ruhrpott-Anstrich.
Ich kam als 2. Sohn auf die Welt und sollte eigentlich ein Mädchen werden, eine Annegret. Doch ich hatte nie das Gefühl, unerwünscht zu sein. Ganz im Gegenteil, meine Mutter schickte mich nicht in den Kindergarten, weil sie mich immer um sich haben wollte. Auch dann noch, als meine Schwester als Nachkömmling kam. Meine Mutter litt darunter, dass ihr Mann auch mit dem Sportverein verheiratet war. Zwar war er kriegsversehrt und konnte nicht mehr aktiv Fußball spielen, machte sich aber im Vorstand unersetzlich und verbrachte viel Zeit bei Sitzungen. Auf dem Pütt, wo mein Vater als Lohnbuchhalter arbeitete, wurde immer gesoffen, vom Betriebsführer abwärts bis zum letzten Schlepper. Meine Mutter hasste den Fußball. Sie weiß bis heute nicht, obwohl auch ihre beiden Söhne Fußballer wurden, was abseits ist. Trotzig meint sie, das wusste die Frau Herberger auch nicht. Richtig glücklich wurde die Ehe meiner Eltern erst, als mein Vater pensioniert wurde und nur noch als einfacher Zuschauer zum Sportplatz ging. Das waren noch schöne 15 Jahre. Ich hatte mich leider nicht so entwickelt, wie sie sich das gewünscht hatten. Meine Schulzeit verlief problemlos und meine Mutter ging nie zum Elternsprechtag. Ich machte ihr da wenig Sorgen. Sie brauchte mich nur schief anzusehen und schon kuschte ich. Über Sex sprachen wir damals nie und ich klärte mich durch Oswald Koller auf, den jede Woche der Lesezirkel ins Haus lieferte. Ich fing spät an zu ficken. Natürlich erzählte ich nichts zu Hause davon. Und meine Mutter fragte mich auch nicht danach, ob ich mit der und der ins Bett ging. Aber ich hatte nicht so viele Frauengeschichten, vielmehr trank ich als eifriger Fußball eine Menge mit den Kameraden. Nicht nur deshalb ging mein Studium in die Binsen. Ich glaube, das Studium, das für mich geeignet ist, gibt es nicht, wie spätere Fehlversuche zeigten. Stattdessen träumte ich davon, Schriftsteller zu werden. Nachdem ich Hesse und Handke gelesen hatte, ich wusste aber nicht, worüber ich schreiben sollte. Natürlich traf mein Abrücken vom normalen Weg meine Mutter wie ein Schlag. Sie hat mir aber nur kurz Vorwürfe gemacht und auch schweigend ertragen, dass ich erstmal Schallplattenverkäufer wurde. In diese Zeit fielen meine ersten Veröffentlichungen in dem damals noch kleinen Ruhrgebietsmagazin Marabout. Ich freute mich natürlich riesig und sie war wohl auch etwas stolz. Nach 2,5 Jahren im Laden bekam ich einen Koller und provozierte meine Kündigung. Auch das erduldete meine Mutter mit Gleichmut. Obwohl ich knapp bei Kasse war, nahm ich mir bei einer Bekannten ein Zimmer. Es war das erste Mal, dass ich richtig von zu Hause fortzog. Ich war nun schon 28, trotzdem heulte meine Mutter ein Stückchen. Mittlerweile war ich Musik- und Literaturredakteur bei Marabout geworden und dauernd unterwegs. Ich schrieb jetzt auch für überregionale Blätter wie Sounds und Musikexpress. Nebenbei arbeitete ich schwarz als Discjockey. Ich war total hektisch und fickte viel rum. Ich nahm kräftig ab, obwohl ich keinen Fußball mehr spielte. Illegale Drogen habe ich nie genommen, sonst wäre ich schon mit 20 unterm Dorf gewesen. Es hat nicht lange gedauert und ich war so pleite, dass ich zurück zu meinen Eltern ziehen musste. Meine Mutter war zufrieden. Selbstverständlich übernahm sie meine Schulden bei der kleinlichen BFG.
Frank Gosen liest Wolfgang Welt. Ich schrieb mich verrückt, heißt das Hörbuch, das auf einer CD bei Tacheles erschienen ist.
Oh, now it hurts again, 'cause I'm left out. I believe the promises. Oh, how does it hurt again? I should know now, better than to believe him. And ooh, all this sorrow, ooh, will be gone tomorrow. And that's my
Wenn einem das Leben ganz übel mitspielen würde, wenn man das Liebste verlöre, könnte man zurück auf Start gehen und sein Leben als Fernsehserie weiterleben? Diese ziemlich verrückte, verzweifelte Idee hat Rosa Kaplan, die tief trauernde Mutter in Cemile Sahins Erstlingsroman Taxi. Sie lässt ihren im Krieg gefallenen Sohn weiterleben, als Darsteller in ihrer eigenen Kriegsseifenoper, bis die ganze tragische Groteske aus dem Ruder läuft. Es ist ein starkes, vielgelobtes Debüt, das die erst 29-jährige Cemile Sahin vorgelegt hat. Sie selbst wurde als Kind kurdischer Flüchtlinge in Wiesbaden geboren. Als bildende Künstlerin befasst sie sich mit der Macht von medialen Bildern. In ihren Roman hat sie offenbar einiges aus ihrer künstlerischen Praxis einfließen lassen. Ulrich Rüdenauer hat Taxi gelesen.
Die Kunst hat immer schon dabei geholfen, mit Dingen umzugehen, die man nicht versteht oder nicht greifen kann, die zu schmerzvoll sind und allzu zerstörerisch für die Seele. Ein Mittel zum Trost, nicht zuletzt. Von Kunst versteht Rosa Kaplan nach allem, was wir von ihr wissen, nicht zu viel. Und ästhetische Theorien liegen ihr so fern wie irgendetwas. Aber mit Leid kennt sie sich aus. Ihr Sohn Polat ist aus einem Krieg nicht zurückgekehrt. Eine Bombe soll ihn am Kaukasus in so viele Teile zerrissen haben, dass man kein einziges davon mehr mit seinem früheren Ich in Verbindung bringen konnte. Nichts ist von ihm übrig geblieben, als hätte er niemals existiert. Man schickt einen leeren Sarg zurück. Ein leerer Sarg wird im Grab verscharrt. Mehr als 10 Jahre ist das her, aber weder damals noch heute mag Rosa Kaplan daran glauben, dass ihr Sohn tot sein soll. Wenn es die Wirklichkeit schlecht mit einem meint, erfindet man sich eine neue. Über Jahre hinweg schreibt die Schmerzgebeugte an einem Serienskript. In der Hauptrolle sie selbst als sie selbst. Und für den männlichen Part, Polat, sucht sie sich einen jungen Mann, der Ähnlichkeit mit ihrem Sohn hat. Sie findet ihn und sie spricht ihn unverhohlen an, kommt ohne Umschweife zur Sache, dabei mit genug Geld wedelnd, um den Fremden zu überzeugen.
Sie presst ihre Lippen zusammen. Ich möchte, dass du wieder nach Hause kommst. Ich lache. Wie bitte? Als hätte ich nichts verstanden. Ich möchte, dass du wieder nach Hause kommst, erwidert sie. Diesmal etwas fester und schielt auf meine Krawatte, dunkelblau, und setzt sich mir gegenüber auf den freien Stuhl, der für Kunden reserviert ist. Sie müssen mich verwechseln. Ich schiebe einen Stapel Papier, der vor mir liegt, von links nach rechts.
Die Künstlerin und Autorin Jamily Sahin bringt in ihrem Debüt Taxi den Ich-Erzähler in eine geradezu bizarre Situation. Der Mitdreißiger, selbst traumatisiert von allerlei Kriegs- und unheilvollen Kindheitserinnerungen, lässt sich überraschenderweise auf das Geschäft ein. Er schlüpft in die ihm zugedachte Rolle. Über Monate hinweg wird er von der Drehbuchautorin, Regisseurin und Trauernden in Personalunion in sein Fach eingeführt. Sohn sein. Über Monate hinweg verlässt er nicht mehr die kleine Wohnung von Rosa Kaplan. Er muss sich sogar von ihr mit einem Baseballschläger niederstrecken lassen. Der perfekten Inszenierung stand nämlich sein allzu imposanter Zinken im Weg, also im Gesicht. Der richtige Polat hatte eine viel kleinere, ansehnlichere Nase. Die peinigende Schönheitskorrektur macht den Laiendarsteller noch ein bisschen sohnesgleicher.
Ich probiere bis zum Erbrechen. Ich werde vom Linkshänder zum Rechtshänder. Ich bekomme einen neuen Ausweis. Da klebt mein Foto neben meinem neuen Namen. Meine Haare sind jetzt kurz und meine Fingernägel sind immer sauber. Ich esse ihren Käsekuchen und bringe den Müll runter. Ich werde nicht mehr wütend, wenn sie sagt, ich habe hart an diesem Skript gearbeitet. Stattdessen vergesse ich mit der Zeit, wo ich hergekommen bin und was ich erlebt habe.
Irgendwann fällt es ihm nicht mehr schwer, die ältere Frau Mutter zu nennen, sie gar als Mutter zu empfinden. Das ist wahres Method Acting. Der Darsteller wird zum Dargestellten. Er fühlt und handelt wie Polat. Und dann kommt der große Moment. Der zurückgekehrte, laut Drehbuch an Amnesie leidende Polat wird den Freunden vorgeführt und seiner ehemaligen, vom Verlust schwer aus der Bahn geworfenen Verlobten. Das alles schildert Sahin mit einem großen Talent für Tempo und Timing und einer Komik, hinter der sich ein Abgrund auftut, der selbst einem schwindelfreien Zeitgenossen Angst einjagt. Das Buch, von einer die Vorgeschichte des Polat-Imitators erzählenden Passage abgesehen, hangelt sich an den einzelnen Folgen der Fernsehserie entlang. Die Spannungsbögen sind geschickt gesetzt, der Zusammenstoß von Fiktion und Realität im Roman birgt allerlei Potenzial fürs Absurde. Denn nicht alles läuft so, wie es das Skript verlangt. Zuweilen ist Improvisationstalent gefragt. Der falsche Polat kennt jedoch die Regeln.
Ich aber weiß, solange man genügend Menschen immer wieder dieselbe Geschichte erzählt und nicht von dem abrückt, was man erzählt, können die Leute gar nicht anders, als einem nicht zu glauben.
Es ist geschickt von Jamily Sahin, keine allzu deutlichen Hinweise auf den Ort des Geschehens zu geben oder die Kriege, aus denen alle Figuren verwundet hervorgegangen sind, zu konkretisieren. Ihre Geschichte, so überdreht und frisch, überraschend und sprachlich kraftvoll sie auch ist, hat etwas Klassisches. Eigentlich ist es ein griechisches Drama, das sie vor uns entfaltet. Tod und Rache, Krieg und Erlösung, Familie und Zerstörung, das sind die zugrunde liegenden Themen. Der auf den ersten Blick experimentelle Versuchsaufbau und das moderne Inventar dieses eindrücklichen Debütromans täuschen nur kurz darüber hinweg, dass es hier um Jahrtausende alte Schicksalsfragen geht. Jamily Sahin hat eine dringliche, zeitgemäße Form und Sprache dafür gefunden. Und sie hat auch einen Sinn für das Verführerische der medialen Gegenwart. Da wird immer noch eins draufgesetzt, sodass sich die Tragödie von der Groteske nicht mehr unterscheiden lässt. Dass einen am Ende die Vergangenheit, das Verdrängte, die untoten Toten doch immer einholen, das ist vielleicht nicht die Moral, aber doch die Konsequenz dieser Geschichte.
Ulrich Rüdenauer über Taxi, den Debütroman von Jamily Sahin, erschienen im Korbinian Verlag. Und das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Informationen zu allen heute vorgestellten Büchern finden Sie im Netz unter swr2.de und in der SWR2 App. Dort können Sie die ganze Sendung und auch die einzelnen Beiträge nochmal nachhören. Die Musik kam heute von der Londoner Singer-Songwriterin Jade Bird und ihrem gleichnamigen Album. Noch einen schönen Sonntag wünscht Anja Höfer. Lesen Sie wohl.
Framed by the sun, like the colors in you, they can hurt someone. Shall I leave you alone? Is that what you want? The These streets go on forever. I could hold them in heaven. Does anybody know that I'm at you waiting? Does anybody know I still call for you? Does anybody know there's a soul that needs saving? Does anybody know you like I do? I didn't think so. I didn't think so. They